Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
30 Jahre deutsche Einheit. Wie steht es um die innere Einheit? Wie war der Blick vor 30 Jahren auf die Menschen im Osten und wie haben die Menschen dort auf den Westen geschaut? Alexander Kühne hat das festgehalten. Er machte aus einem Jugendclub in Brandenburg zu DDR-Zeiten einen Hotspot der Popkultur und holte viele Bands in die DDR, vielfach illegal. Diese Geschichten hat er aufgeschrieben in Düsterbusch City Lights. Das wurde zum Erfolg und verfilmt. Und jetzt hat er aufgeschrieben, was er direkt nach dem Mauerfall erlebt hat. Was seinem Protagonisten Anton Kummer da passiert, ist eine Mischung aus Fiktion und wirklich Erlebten. Wie Alexander Kühne die erste Zeit nach dem Mauerfall erlebte, das hat am Montag in Svens Leute berichtet.
Ja, man kannte ja die Codes nicht wirklich, die in West-Berlin einen dazu prädestiniert haben, irgendwie mitzuspielen und sowas. Ich wusste vieles nicht, also nicht, wie man in den Supermarkt kommt mit dem Einkaufswagen und wie man was bestellt. Und man wollte sich auch nicht gleich immer als Ossi outen. Es gab ja überall Bier frei für DDR-Bürger, darauf habe ich mit Absicht verzichtet, weil ich wollte gar nicht als der erkannt werden erstmal. Ne? Weil äußerlich sahen wir nicht so aus, also zumindest die aus meiner Szene nicht. Wir hatten ja alle Verwandte im Westen und wussten ja, wie die Leute sich kleiden. Das war jetzt nicht so, aber das war unser Verhalten war schon sehr naiv und ja, und dann ist man natürlich oft in Fallen getappt in der Diskussion mit Westberlinern, die das nicht interessiert hatten. Da war man sehr verletzt, dass man dort irgendwie nicht angekommen ist. Und ja.
Dann waren Sie auch zu der Zeit 89, 90 arbeitslos. Ja. Wie haben Sie es dann geschafft, Fuß zu fassen? Wann kam für Sie dann die Wende?
Na, bei mir war es ja so, ich war ja eigentlich trotzdem ganz gut, stand ich ganz gut da, weil das, was in der DDR nichts wert war, nämlich mein Club, wo immer alle, der verboten wurde und wo ich tausende Ordnungsstrafverfahren bezahlt habe, der wurde plötzlich wichtig, weil in dieser Zeit habe ich natürlich sehr viele Leute kennengelernt, Musiker, Manager und so, auch aus West-Berlin und aus Westdeutschland, und die haben mir natürlich dann geholfen nach der Wende, und ich habe dann erst nach dem ersten halben Jahr des Darbens und nicht wissens wohin und auch Drogennehmens, was man so gemacht hat. Da habe ich dann in einem Club Fuß gefasst, habe dort das Booking gemacht, habe die Bands eingekauft. Dann habe ich bei einer Plattenfirma gearbeitet im Vertrieb. Das war zwar nicht besonders glamourös, aber es war ein Job. Und später habe ich dann eine Ausbildung zum Fernsehjournalisten schon relativ früh machen können, 92. Und da war ich natürlich mehr so eine Art Wendegewinner, im Gegensatz zu meinem Helden im Buch, der natürlich eine ganz andere Geschichte hat.
Im Buch, wenn man das dann Ihre Geschichte parallel liest und weiß, okay, Sie sind jetzt Fernsehjournalist, im Grunde ist es dann für Anton Kummer, wäre das der Sechser im Lotto geworden, oder?
Ja, genau. Das wäre der Sechser im Lotto geworden.
Und es ist auch eine Zeitreise gleichzeitig in die Musikkultur der ehemaligen DDR, was da alles an Bands dann genannt wird, von Itzi Falkenberg über Tamara Danz. Können Sie mal ein paar Bands nennen, die bei Ihnen damals im Jugendclub aufgetreten sind, die man vielleicht heute auch sogar noch kennt?
Na, aufgetreten, sind natürlich Feeling B. Das waren zwei Leute, die heute bei Rammstein spielen, der Paul und der Flake. Dann ist kurz nach der Wende kam Deb Jones mit Bella B. Dahin. Dann waren viele Leute in Crime into City Solution, viele Leute aus dem Nick Cave-Umfeld. Wir hatten Bands aus Amerika, da Napalm Beach aus Kalifornien. Also die DDR-Band Panko ist dann da auch aufgetreten. Also es mischte sich dann so ein bisschen. Aber die Bands aus der DDR, aus der ehemaligen, vor allen Dingen die populären, die hatten dann natürlich wenig Freunde, weil das wollte eigentlich keiner mehr hören. Und die waren natürlich auch dann relativ desillusioniert vom neuen System.
Alexander Kühne machte aus einem kleinen Ort in Brandenburg einen Hotspot der Popkultur, indem er viele Bands dorthin holte, häufig illegal. Es gab viele Strafen für ihn. Seine Geschichte hat er aufgeschrieben in Düsterbusch City Lights und die Fortsetzung Kummer im Westen. Für Musikfans ist das höchst lesenswert, da der Leser ganz nebenbei sehr viel Hintergrund zu einzelnen Bands erfährt. Am Montag war Alexander Kühne zu Gast in SWRs Leute. Da hat mir Panko auch gespielt und die Frage war, ob er sich an das Konzert mit Panko noch erinnert.
Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber die waren natürlich dann nach der Wende da, als vorher wollten die gar nicht bei uns spielen, weil die waren ja eine der Staatsbands.
Die waren zu groß.
Genau, und hätten auch gar nicht da gespielt, und dann wurden die nach der Wende geholt, aber ich glaube auch nicht von mir, weil ich war da schon sehr kritisch auch gegenüber dem Staatsrock. Und der Song, den wir gerade gehört haben, Langeweile, der war natürlich ein toller Song, der das DDR-Gefühl ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Und zu viel rumgerannt und doch nichts passiert. Das war auch sowas, was ich so empfunden habe.
Wo Sie den Staatsrock gerade ansprechen, wie verhält sich das oder wie verhielt sich das mit den Bands damals untereinander? Was kam denn da später raus, wie die sich vielleicht beäugt haben? Gab es da Situationen?
Also, naja, was ich so gelesen habe, ich kenne die ja nicht persönlich, aber ja klar, da waren ja auch IMs dabei und unter den Bands, also innerhalb der Bands auch, die andere bespitzelt haben. Das habe ich gelesen, aber da würde ich mich nicht für verbürgen, da weiß ich nicht so viel drüber. Also das habe ich, aber ich glaube, nehme ich stark an, dass das so war, war ja überall so.
Und Sie haben eine spannende Biografie insofern, dass Sie erstmal eine Lehre als Automateneinrichter gemacht haben. Was können wir uns darunter denn vorstellen?
Ja, Automateneinrichter waren Leute, die mussten, das war ja natürlich ein Job, weil ich war ja ganz schlecht in der Schule und das blieb nur noch übrig. Und das ist ein sehr öliger Job. Das heißt, das ist ein ganz großer, das war im VEB Draht und Schraubenwerk, eine riesige Halle voller Automaten, die Muttern herstellen und schrauben. Viele Maschinen auch aus Westdeutschland, aus Japan, die gab es damals auch. Und da steht man dann an diesen Maschinen und muss praktisch aufpassen, dass das ist ja so ein Pressvorgang. Können Sie sich vorstellen, auch wie laut das ist. Und dann muss man dann immer diese Maschinen so einstellen, dass die Muttern auch gut aussehen, wenn sie aus hinten rauskommen. Und man muss die ganze Zeit arbeiten, den Draht hinten reinstecken, man schwitzt. Und es ist das ist Arbeiter pur, Arbeit pur.
So. Und so wie ich Sie jetzt wahrnehme, war das für Sie wahrscheinlich eher Horror pur,
ja,
oder?
Absolut, ja. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
Und Anton Kummer ist unterwegs im Buch, im Kummer im Westen, ist dann Vertreter eines Plattenlabels.
Richtig,
diesen Job, den haben Sie auch gemacht.
Den habe ich auch gemacht, ja, ja.
Da gab es Situationen, dass dann Platten verkauft wurden und da stellte sich was dann im Nachhinein raus?
Na, es stellte sich heraus, es war ein Bootleg-Label, also Bootleg ist ein Raubpressungslabel und die waren viel früher in der DDR als die großen Firmen wie Ariola, Wea und EMI, was es da so alles gab. Und die Qualität der Platten war extrem schlecht natürlich. Die war für den westdeutschen Plattensammler, der schon alles hatte, aber der Ossi an sich, der wollte ja erstmal eine Stones-Platte, die 1A Qualität hatte und unsere Platten waren absolut schlechte Qualität, aber wir waren die Ersten. Und sie hatten buntes Vinyl und farbiges Hochglanzkataloge und Hochglanzcover, aber es kam sofort die Reklamationen, ne? Nach kurzer Zeit.
Wie haben Sie es geschafft, dass im Laden niemand, als Sie die verkaufen wollten, auch mal reinhören wollte?
Das habe ich dann einfach umgangen und mich gesagt habe, ich habe keine Zeit oder sowas. Oder es war erst der große Rausch. Ich dachte, ich werde der erste D-Mark-Millionär nach der Wende, aber das war ganz schnell ausgeträumt, weil die Platten wurden dann alle reklamiert und dann gab es auch immer ständig Klagen von den großen Firmen und wohl auch von den Bands gegen die Produkte und das ist ein Nischenprodukt geblieben. Aber heute seine, glaube ich, Atlantic City, Rolling Stones, ist, glaube ich, als meistverkaufte Bootleg überhaupt. 700.000 oder sowas weltweit.
Tiger können mit 60 Stundenkilometern unterwegs sein. Sie fressen Wildschweine und Hirsche, auch schon mal ein Krokodil. Und sie sind vom Aussterben bedroht. Katrin Samson leitet beim WWF das Tiger-Schutzprogramm. Sie ist Forstwissenschaftlerin. Und am Dienstag berichtete sie in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim, warum der Tiger für den Menschen gefährlich ist und umgekehrt.
Dass Tiger Menschen fressen, ist kein Märchen. Das ist aber jetzt nicht, dass der Tiger sich auf den Menschen sozusagen spezialisiert. Aber wenn Tiger und Mensch zusammentreffen, dann birgt das Gefahren für beide.
Warum fressen Tiger Menschen?
Sie fressen nicht Menschen, sondern sie töten Menschen, weil der Mensch ihr Revier oder ihr Territorium betritt. Oder weil er einfach dem Tiger an sich zu nahe kommt, der Tiger sich in irgendeiner Form bedroht fühlt. Und dann wird der Tigerangriff kann einfach tödlich sein. Ja, es ist einfach die größte Raubkatze der Welt. Man muss aber auch dazu sagen, dass wenn der Tiger sozusagen einen Menschen tötet oder auch ganz viel Nutztiere reißt, das ist vor allem der häufigere Fall, ja, dass sich Tiger auf die Nutztiere wie Rinder und so weiter spezialisiert haben in manchen Regionen, vor allem in Indien oder auch in Nepal, dann geht das über lange Zeit eigentlich meistens zum Nachteil des Tigers aus. Die Tiger werden dann aus Rache oder Wut oder Verzweiflung getötet.
Ja. Wenn Menschen und Tiger dann aufeinandertreffen, Sie haben in der ersten Stunde die Empfehlung gegeben, nach Möglichkeit hoch auf einen Baum zu gehen, weil Tiger keine guten Kletterer seien. Angenommen, es steht kein Baum da. Was dann? Wegrennen ist blöd?
Nee, nicht wegrennen. Also es gibt ja unglaubliche Videos, die sich auch jeder auf YouTube ansehen kann, also wo Motorradfahrer so von drei Tigern oder zwei Tigern umzingelt werden. Also das Richtigste, was wohl scheint, was man machen kann, ist wirklich sich nicht zu bewegen.
Ja, stehen bleiben.
Stehen bleiben, stehen bleiben, Ruhe bewahren. Das ist sicherlich schwierig, wenn der Adrenalinspiegel außer Wegrennen nichts anderes zu bieten hat.
Ja.
Und sich dann rückwärts aus dieser Situation zu entfernen.
Wobei diese Tipps man unglaublich einfach geben kann, wenn man in dieser Situation nicht ist.
Ne? Ja, na, deswegen glaube ich, ist es das Wichtigste, das Zentrale auch in dieser Tigerschutzarbeit ist, dass wir ein großes Verständnis haben möchten und müssen mit den Menschen, die vor Ort mit Tigern leben.
Ja. Ja,
und je erfolgreicher wir mit Naturschutz sind, also das heißt, je mehr Tiger wir irgendwann haben, ja, desto mehr Konflikt wird es auch geben, weil es wird auch immer mehr Menschen geben. Und wir müssen innovative und Lösungen finden, die wir mit den Menschen vor Ort umsetzen, damit dieses Konfliktpotenzial vielleicht nicht auf null gestellt wird, aber zumindest reduziert wird, damit wir eine friedliche Koexistenz irgendwo erreichen können.
Also die Haupterklärung für dieses Konfliktpotenzial ist, dass der Lebensraum oder die Lebensräume von Tigern dramatisch zurückgegangen sind.
Exakt, ja. Und na, vielleicht ein kurzes Beispiel. Menschen in Indien. Viele Menschen haben vielleicht 2-3 Rinder. Die treiben diese Rinder in den Wald. Da ist es schattig. Da gibt es vielleicht noch ein bisschen Gras zwischen den Bäumen. Und währenddessen sammeln die Menschen Feuerholz, weil sie das brauchen. Und betreten damit das Revier des Tigers. Das sozusagen. Und da wird es halt sehr eng. Und da kann es eben dann zu Übergriffen kommen. Ne? Und das ist dann das Gefahrenpotenzial.
Als Forstwissenschaftlerin arbeitet Katrin Samson an Wald- und Artenschutzprojekten. Und sie leitet beim WWF das Tigerschutzprogramm. Am Dienstag war sie zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da berichtete Katrin Samson, wie mit Tigern Geld verdient wird.
Wir kennen natürlich solche, ich sag's mal, ominösen Tigerzoos, wie es sie in Thailand gibt oder in Laos gibt oder in Vietnam gibt. Und wir haben ja auch sogenannte Tigerfarmen, also in China. Momentan gehen wir davon aus, dass zwischen 4.000 und 8.000 Tigern in Tigerfarmen oder solchen Zoos leben.
Unter welchen Bedingungen leben?
Unter perversen Bedingungen, würde ich so sagen. Also in China haben wir zum Teil Tigerfarmen, da leben 1.000 Tiger in einer Farm. Ja, und diese Tiger sind vor allem auch gehalten als Touristenattraktion. Tigerbabys werden vor allem auch in Tigerzoos in Thailand sehr, sehr früh der Mutter weggenommen. Schon nach wenigen Tagen werden dann zum Teil von Schweinen gesäugt. Also um sie von der Mutter einfach wegzuhalten und sie halt dann auch Touristen anzubieten, damit die sie mit den Flaschen füttern können oder um ein Selfie zu posten oder einen Tiger anfassen zu dürfen. WWF und viele anderen Organisationen gehen berechtigterweise davon aus, dass solange diese Tiger Babys sind, sind sie lukrativ für die Betreiber. Wenn diese Tiger aber dann erwachsene, stattliche Tiere sind, haben sie nicht mehr diesen Reiz. Und dass sie dann einfach hinter den Kulissen zum Teil abgeschlachtet werden, um dann in den illegalen Artenhandel eingespeist zu werden. Das heißt, man verdient dann doppelt Geld, zuerst vor den Kulissen mit den Touristen und dann hinter den Kulissen nochmal.
Also eine besonders zynische Art von Recycling.
Sehr zynische Art von Recycling, ja, aber sehr lukrativ für manche.
Irgendwo habe ich gelesen, dass in einer deutlich vierstelligen Anzahl Tiger in amerikanischen Privathaushalten stattfinden. Stimmt das?
Ja, also man geht davon aus, dass 20.000 Wildkatzen als Haustiere in amerikanischen Haushalten leben und ungefähr zwischen 8.000 bis 10.000 Tiger in amerikanischen Haushalten. Also es gibt auf alle Fälle mehr Tiger in Texas, als es in freier Wildbahn noch gibt.
Wie kann man mit einem ausgewachsenen Tiger in einer Wohnung oder in einem Haus zusammenleben? Wie geht das?
Ja, ich habe mal einen sehr, sehr interessanten Artikel in National Geographic gelesen. Ich glaube, da ist die Spannweite ist sehr breit. Ne? Es gibt die Leute, die total erstaunt sind, dass aus ihrem süßen Tigerbaby plötzlich so ein Riesenteil geworden ist und das dann irgendwo völlig verwahrlost in der Garage eingesperrt wird oder abgegeben wird oder so. Es gibt die, die das ja auch als Unterhaltung anbieten. Ja, also es gab ja gerade Tiger King, also war ja jetzt auch in Netflix sehr, sehr erfolgreiche Serie.
Haben Sie es angeguckt?
Nee, ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir die Mischung aus Tierquälerei und Dummheit und auch irgendwie Unterhaltung, das bricht mich, das kann ich nicht machen. Ich möchte niemanden verurteilen, der es tut. Ich glaube, dass das sehr unterhaltsam ist, aber ich mit meinem Hintergrund, ich kann das leider nicht machen.
Ja. Was Texas angeht, die Behörden, wissen die von solchen Dingen? Schreiten die da ein oder halten die sich zurück?
Na, es ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Es gibt einen Flickenteppich aus Regularien und Gesetzen, die jeder Bundesstaat unterschiedlich handhabt. Dieses zentral regulierte, registrierte gibt es nicht in Amerika. Das lässt natürlich viele Schlupflöcher.
Gott, du kannst ein Arsch sein, läuft seit Donnerstag in den Kinos. Und darin wird die bewegende Geschichte von Stefanie erzählt, die ihre letzte Zeit noch nutzen will, denn ihre Diagnose lautet Lungenkrebs. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte. Frank Pape verlor vor 6 Jahren seine damals 16-jährige Tochter. Gemeinsam schrieben sie ein Buch, das zum Bestseller wurde und jetzt den Kinofilm inspirierte. Am Mittwoch erzählte Frank Pape in SWRs Leute.
Es war ja ein recht langer Weg dahin. Erst gibt es eine Diagnose, wo man sagt, naja, vielleicht geht noch alles gut. Dann kommt irgendwann eine Operation, wo man hofft und stellt dann fest, naja, da ist eben doch keine Chance mehr drin. Die Operation wurde kurzfristig dann beendet unter dem Motto, wir werden hier nichts mehr tun. Und dann geht der Kampf um jeden Tag los. Und dann kam irgendwann nur noch dieser eine Wunsch, wenn ich sterbe, dann zumindest bei meinem Pferd.
Und dieses Pferd war bei Ihnen? Und Sie haben sie dann an diesem besagten Tag zum Pferd gebracht. Wie war das?
Bewegend und erleichternd. Also bewegend, weil es den Moment war zu wissen, Gott sei Dank haben wir das geschafft, dass ich zumindest bei ihrem Pferd einschlafen kann. Und zu sehen, dass sie mit einem Lächeln einschläft, bei ihrem Pferd, Entschuldigung, das bewegt jetzt ein bisschen, das war natürlich erleichternd.
Und ich fand es ganz schön und berührend zu lesen, wie sensibel Tier und Mensch aufeinander reagieren. Vielleicht können Sie auch das mal beschreiben. Ich will Sie jetzt nicht nötigen.
Nein.
Wenn Sie sagen, geht nicht mehr, machen wir gerne eine Pause.
Das mache ich gerne. Also Luna, das war ihr Pferd, das hat sie gar nicht so lange gekannt, sondern die beiden haben sich einfach gefunden. Und Luna war damals schon 15 Jahre alt, also für ein Pferd schon etwas älter. Und Steffi, Mary heißt sie richtig, eine sehr junge Reiterin. Und das ältere Pferd hat sie praktisch angelernt, weil es eben eine alte Stute, ein Pferd war, was genau wusste, was sie tat. Das heißt, sie hat im Grunde genommen diese junge Reiterin wie ein Junges behandelt. Und ein Pferd ist ein Fluchttier, es orientiert sich nach dem Puls. Hat also der Reiter einen niedrigen Puls, wird das Pferd ruhig. Hat es einen angeregten Puls, weiß das Pferd und wittert Gefahr oder Unsicherheit. Und als wir Steffi in den Stall getragen haben oder Mary eben auf dieses Heubett gelegt haben, hat das Pferd sofort verstanden, dass der Puls sehr niedrig ist und hat verstanden, dass es eben ihrem Jungen nicht gut geht. Und ein Pferd bleibt grundsätzlich bei einem Jungtier, wenn es ihm nicht gut geht. Deswegen war sie beim Sterben eben die Mutter an ihrer Seite.
Und Ihre Tochter war auch ganz sensibel, indem sie im Vorfeld schon dachte, wie reagiert das Pferd denn wohl, weil Pferde wohl eine Chemotherapie auch riechen können.
Ja.
Wie war dann diese Situation?
Das Pferd verbindet heute diesen Geruch von Chemo mit Abschied nehmen ihres Jungen. Das heißt, wenn wir heute jemanden bei uns zu Gast haben, der nach Chemo riecht, dann weiß das Pferd, dass es ihre Aufgabe ist, zu begleiten, weil auf diese Art und Weise hat sie ihr Junges verloren.
Frank Pape und seine Familie bauten nach dem Tod der Tochter ein Hospitorium auf. Das ist eine Mischung aus Rückzugsort und Hospiz. Und dorthin kommen Missbrauchs- und Folteropfer oder trauernde Eltern. Und manchmal muss sich Frank Pape von all dem zurückziehen. Er sagt am Mittwoch in SWR1 Leute:
Eine Frau, die geschändet wurde, es ist aus meiner Sicht das furchtbarste Kriegsverbrechen, was wir einem Menschen antun können. Das mitzuertragen, was einem da geschildert wird, das ist schon hart. Ich glaube, jede Frau kann es für sich ertragen. Aber es ertragen zu müssen, was man mit dem eigenen Kind erlebt und dabei sein zu müssen als Frau, das zerbricht. Das zerbricht wirklich einen Menschen. Und das zu sehen, was da noch überbleibt von einem Menschen, der vollständig zerbrochen ist, das ging mir wirklich sehr nah. Also ich vertrage vieles, aber das hat mich wirklich stark beschäftigt. Da musste das Pferd wirklich herhalten, jetzt zu sagen, wir müssen in den Wald.
Und das sind ja Menschen, die auch dringend eine Therapie brauchen, damit sie wieder zurück in das Leben finden können, was nie wieder so ein Leben wie vorher sein wird. Leisten Sie das dort auch?
Das leisten die Pferde. Also jemand, der derartig zerbrochen ist und an den Menschen nicht mehr glauben kann, der fängt vielleicht irgendwann an, wieder mit den Pferden zu sprechen, wenn man sie putzt und ähnliches. Und vielleicht fangen sie irgendwann an, Vertrauen zu schöpfen. Aber wir sind als Gesellschaft auf so etwas nicht vorbereitet. Ich glaube, immer mit 40 verschiedenen Kliniken telefoniert. Keine wollte sie nehmen. Und eine Klinik hat gesagt, sie kann kommen, aber sie darf nicht über das sprechen, was sie beschäftigt, weil sie würde die anderen Patienten belasten. Wir sind auf das, was gesellschaftlich diese Tragödien beschäftigt, da sind wir nicht vorbereitet. Dafür haben wir keine Plätze.
Wie gehen Sie selber damit um? Denn wenn ich so etwas höre, dann könnte ich mir vorstellen, da ist doch auch eine große Portion Wut dabei.
Also bei dem Schändungsthema ja. Das hat aber was damit zu tun, dass ich seit vielen Jahren eben auch die Arbeit der UNO begleite, zumindest immer sehe, was macht man da, wie kann man das unterstützen. Und wenn man sieht, dass wir fast 30 Jahre versucht haben, in der UNO das Thema Schändung als Kriegsverbrechen zu erklären und es nur 2 Länder gibt, die das verhindert haben, dann muss man sagen, und 2 wirklich gebildete Länder, die das verhindert haben, die Vereinigten Staaten und die Engländer, dann muss man sagen, dann darf die Wut auch da sein. Ein solches Verbrechen einem Menschen anzutun und das als gebildeter Staat, das darf in unserer Gesellschaft nicht da sein.
Das Thema Nähe und Distanz ist sicherlich auch entscheidend, denn die Menschen brauchen Nähe, aber die eigene Nähe und Distanz ist natürlich auch wieder ein Thema. Wie regulieren Sie sich da?
Gar nicht. An der Stelle, wo jemand Nähe braucht, kriegt er sie auch unzensiert. Also ich habe in der Hospizarbeit gelernt, dass eine gesunde Distanz zum Selbstschutz notwendig ist. Aber die Menschen, die bei uns sind, die wollen alles, nur keine Distanz. Die wollen, dass man sie mal in den Arm nimmt, die wollen, dass man einfach da ist und dass man sie zumindest so gut stützt, wie es geht. Das heißt auf der anderen Seite, man muss dann auch mal in Kauf nehmen, dass es dann einfach mal 2, 3, 4 Tage wehtut. Das ist der Preis, den man dann dafür bezahlt, wenn man das macht.
Das war auch bei Ihrer Tochter so, als sie ihren Freund dann loslassen musste. Und das beschreibt sie auch sehr berührend, weil es 4 Stufen der Liebe gibt. Können Sie die mal benennen?
Ja, also die erste Stufe der Liebe ist es einfach, einen Menschen gern an seiner Seite zu haben. Die zweite ist es, jemanden so gern zu haben, ich weiß gar nicht, ob ich sie so jetzt auf die Reihe kriege, so gern zu haben, dass man möglichst viel Zeit mit ihm verbringt. Die dritte ist, ihn besitzen zu wollen, also wirklich ausschließlich sein zu sein und ihn inne zu haben oder sie inne zu haben. Und die vierte ist einfach, einen Menschen so zu lieben, dass man ihn gehen lassen kann, wenn man weiß, dass es ihm woanders vielleicht sogar besser geht. Also, dass man einen Menschen so liebt, dass es nicht zwangsläufig dazu führt, dass man ihn besitzen muss. Und das war das, was sie getan hat, ja.
Bei ihren Auftritten nennt sie sich Truller und will mit ihren Texten spalten. Elisabeth Schwachulla ist Poetry Slammerin. In ihren Texten geht es um Feminismus und Protest. Und sie spricht offen über ihre Alkoholabhängigkeit. Mit 16 Jahren wurde sie abhängig. In SWR1 Leute am Donnerstag bei Wolfgang Heim berichtete Elisabeth Schwachulla darüber, dass sie am Tag der Sendung am Donnerstag seit genau 3 Jahren trocken ist.
Es ist schon was Besonderes, weil sich heute vor 3 Jahren einfach mein Leben komplett geändert hat. Mhm. Und ich seitdem quasi täglich das Gefühl habe, eine Art Superkraft zu haben, weil aufhören mit dem Trinken für mich so unmöglich erschien, also dass ich dachte, ich sterbe, wenn ich es versuche.
Tatsächlich.
Und jetzt lebe ich quasi seit 3 Jahren, 3 Jahre, die mir vorher unrealistisch erschienen. Ja.
Du hast etwas gemacht, von dem ich mal denke, selbstverständlich ist es nicht. Du bist sehr offen mit dieser Sucht, mit dieser Krankheit letztlich umgegangen. Da wird es sicher viele SWR1-Hörerinnen und Hörer geben, die dich dafür auch durchaus bewundern. Hast du mit dieser Offenheit immer gute Erfahrungen gemacht?
Ja.
Ja.
Also viele Leute können nicht damit umgehen. Das sind aber meistens die, die meiner Meinung nach ihren eigenen Konsum nicht hinterfragen wollen. Angehörige von Alkoholkranken haben mir immer sehr positives Feedback gegeben. Und auch auf das SZ-Interview hin habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen.
Ja, wie war es bei Leuten aus deinem sehr engen Umfeld, Familie beispielsweise?
Je nachdem ist es denen auch schwer gefallen, damit umzugehen. Vermutlich auch, weil man dann vielleicht eine gewisse Verantwortung bei sich sieht. Irgendwie man hätte es merken müssen, man hätte was tun können oder so. Aber mir ist es einfach wichtig, offen damit umzugehen, weil es so ein wichtiges Thema ist und so wahnsinnig viele Menschen betrifft. Und ich ja keine Angst vor dem Stigma habe. Ich finde, das Stigma gehört der Gesellschaft, die Alkoholiker produziert und nicht zu den Alkoholikern.
Ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch umdrehen. Also das gehört ja auch Mut und Kraft dazu, sich mit so einer Geschichte in die Öffentlichkeit zu stellen. Gab es eigentlich damals vor 3 Jahren, als du aufgehört hast, ein ganz bestimmtes Ereignis oder einen ganz bestimmten Rausch?
Das nicht. Es hat aber nach wie vor, also es hat immer mehr zugenommen. Ich war ab Anfang 2017 jeden Tag betrunken oder habe zumindest jeden Tag Alkohol konsumiert. Und dann sind einige Sachen zusammengekommen, wie dass ich in einer anderen Person Mitte 40 meinen eigenen Lebensweg oder potenziellen Lebensweg gespiegelt gesehen habe, nämlich als einsame, traurige Alkoholikerin zu enden. Und
diesen Menschen hat es wirklich gegeben.
Ja. Genau. Und das war so, ja, wie ein Mahnmal, wo ich realisiert habe, wenn ich nichts ändere, dann lande ich einfach genau da, ob ich will oder nicht.
Werde der du bist, das sagte schon der alte griechische Dichter Pindar. Bei Nietzsche wurde es ein Leitsatz und Untertitel seines letzten Werks. Und Bas Kast hat es in seinem ersten Roman aufgegriffen. Es geht um Familie und Vererbung. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Und Bas Kast sagte zu seinem Roman Das Buch eines Sommers.
Der Roman hat ja auch diesen Untertitel Werde der du bist. Und da klingt es ja auch schon an, als sei etwas in dir angelegt, das du entfalten kannst. kannst.
Ja.
Und so sieht das die moderne Genetik auch, dass im Grunde gibt es genetische Neigungen, die wir haben. Und denen können wir nachgehen. Und wenn wir das tun, dann verspricht das auch mehr Lebenszufriedenheit. Und wenn wir das nicht tun oder durch eine unterdrückende Erziehung gar nicht dazu kommen erstmal, dann ist das doof natürlich.
Welche persönlichen Neigungen gehören zu Ihrem ganz persönlichen genetischen Programm?
Bei mir ist sicherlich so etwas wie Schreiben oder Fantasiearbeit oder auch, man muss sich das bei den Genen ja auch vorstellen, gibt es Anlagen, wie kann jemand gerne oder magst du es gerne so zu Hause zu sitzen, alleine zu sein und nicht, du brauchst nicht die ganze Zeit Menschen um dich herum. Das sind auch so Neigungen, die dann für den Beruf des Schriftstellers ja auch ausschlaggebend sein können.
Sind diese Neigungen in Ihrer Familie gefördert worden?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war schon, der hat immer gelesen, immer geschrieben. Und ich habe ja auch mit dem Genforscher mich unterhalten, einen ganz berühmten. Robert Plomin heißt der. Und ihm ja auch geschildert, meine Neigung zum Schreiben kommt sicherlich davon, dass ich meinen Vater immer beobachtet habe beim Lesen oder Schreiben.
Ja.
Und da hat er mich als erstes gefragt, haben Sie Geschwister? Und ich habe eine Schwester und habe dann gesagt, und dann hat er gefragt, ist die auch Schriftstellerin geworden? Ja. Ich sagte, nein, die ging zur Kunstakademie. Und dann sagt er, sehen Sie, die Neigung zum Schreiben lag schon in Ihnen, nicht in Ihrer Schwester, schon in Ihnen. Und so sahen Sie auch den Vater als Bücherwurm.
Ja, klar.
Und das, ich denke, da ist was dran.
Ich habe, glaube ich, in einem Text von Ihnen auch gelesen, dass man sich seine Freunde auswählt nach dem eigenen genetischen Programm.
Genau. Ja, das, man sieht das, man kennt das auch aus der psychologischen Forschung, dass man Freunde mag, die ähnlich sind, ja, die ähnlich ticken, ähnliche politische Ansichten, ähnlich das Bedürfnis, bleiben wir jetzt zu Hause oder gehen wir aus und machen Action, gehen wir irgendwie, machen eine Heißluftballonfahrt und so weiter. Und diese Neigungen in dem anderen Menschen sind ja wiederum genetisch geprägt, ob der eher ein Stubenhocker ist oder nicht. Und dadurch, dass wir ähnliche Menschen mögen, suchen wir auch Menschen raus mit ähnlichen genetischen Veranlagungen.
Ist Teil unseres genetischen Programms auch die Frage und die Antwort auf die Frage, wie alt wir werden?
Ja, auf jeden Fall. Also man kennt das von den 100-Jährigen. Den Zentenarien oder über 100-Jährigen sogar, die teilweise machen können, was sie wollen. Das ist diesen berühmten Fall dieser Frau Jean Calment, das ist ja die älteste Frau der Welt, die ist 120 oder so geworden oder 21. Und die hat ja mit 118 das Rauchen endlich aufgegeben, nur um es dann mit 119 wieder aufzunehmen. Und ist trotzdem die älteste Frau der Welt geworden. Also diese Leute können aufgrund ihrer robusten Genetik tun, was sie wollen.
Eins gehört. SWR 1.